Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin wieder für euch da. Der Wanderer des Schwimmsports ist nach guten 4 Wochen Pause wieder aufgetaucht und mit mir im Gepäck sind viele, viele fantastische Entwicklungen im Schwimmsport, die tatsächlich an mir vorbeigegangen sind, aber wir nehmen uns heute ein bisschen die Zeit, diese aufzuarbeiten. Und das sind die Themen in dieser Woche. Wir gucken natürlich auf die Lukas Mertens Rekordshow in Stockholm. Wir geben einen kleinen Stand und Ausblick auf die aktuelle WM-Qualifikation und natürlich auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, denn die werfen schon ihre Schatten voraus. Es gibt mehr Strecken, mehr Medaillen, mehr Schwimmen. Was das bedeutet, werden wir in dieser Folge diskutieren. Und jetzt heißt es, nicht lang schnacken, Kopf ins Wasser, los geht's mit den Ereignissen der letzten 3 Wochen. Und da führt kein Weg an den Swim Open in der schwedischen Hauptstadt Stockholm vorbei. Im ersten Qualifikationsfenster, das vom Deutschen Schwimmverband ausgelobt wurde, hat sich direkt mal eine große Delegation unter schwarz-rot-goldener Flagge auf den Weg in den Norden gemacht, um im dortigen Eriksdal badet, seine Fußstapfen zu hinterlassen. Und das bringt uns zu den Wettkampf-Highlights der letzten Woche. Ja, da ist man für 3 Wochen im Urlaub, öffnet Instagram und alles ist voll mit einem einzigen Wort, das da heißt Weltrekord. Weltrekord für Lukas Mertens über die 400 Meter Freistil. Der älteste Weltrekord auf Männerseite ist damit aus den Rekordbüchern rausgestrichen. Fette rote Linie über den Namen Paul Biedermann und seine 3:40,06. Stattdessen steht dort jetzt vorläufig noch in krakeliger Handschrift Lukas Mertens 3:39,96. Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis aus dieser handschriftlichen Seitennotiz die wirklich offizielle Eintragung in den Rekordlisten von World Aquatics wird und auch im Hause Lukas Mertens diese Urkunde für den Weltrekord an der Wand hängen wird. Es war ein langer Weg zu diesem Weltrekord. 2009 schwamm Paul Biedermann die alte Bestmarke. Das ist inzwischen 16 Jahre her. Den Älteren von uns wird das gar nicht so lange herkommen, aber 16 Jahre ist richtig, richtig viel Zeit. Und wenn es einen Weltrekord gab, der zumindest so von meiner Seite her schon länger antizipiert worden ist, dass er gebrochen wird, dann sind es diese 400 Meter Freistil. Und wenn es einen gab, den man dort immer auf der Rechnung haben sollte, dann ist das eigentlich auch Lukas Mertens. Er ist der folgerichtige Kandidat für diese Bestleistung. Ehrlicherweise hatte ich noch gar nicht in Stockholm damit gerechnet, weil ich A, den Wettkampf auch gar nicht als so prominent auf dem Zettel hatte, B, waren die Magdeburger direkt aus dem Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada dorthin angereist, traditionell dann nicht so der ganz optimale Zeitpunkt, um schon in absoluter Topform zu sein, das braucht dann noch so 2-3 Wochen, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, bis man wirklich auf seinem Leistungspeak ist und das wiederum wäre genau bei den deutschen Meisterschaften bzw. bei den Gotha and Friends der Fall gewesen und von daher hatte ich eher erst in Richtung deutsche Meisterschaften damit gerechnet, dass Lukas diese Bestmarke neuerlich in Angriff nehmen wird. Wir alle erinnern uns sicherlich an dieses famose Rennen an 2024 in der Berliner SSE, als er schon mal nur denkbar knapp an der Biedermannschen Landesrekordmarke gescheitert ist. Immer wieder waren Schwimmer auch nah dran, diesen Weltrekord zu packen. Also da war ein Woomin Kim, da war ein Elijah Winnington, da war ein Sam Short dabei, ein Sun Yang sicherlich auch. Aber es gab nur einen, der immer wieder kontinuierlich dort oben mitgemischt hat, wenn es um die internationalen Medaillen ging und wenn es für andere darum ging, diese Weltbestmarke zu attackieren. Und das ist Lukas Mertens. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil an der Stelle, warum er jetzt der Rekordbrecher geworden ist und niemand anderes. Er hatte die Möglichkeit, über viele Jahre, über viele Wettkämpfe auf diesem wirklich krassen Top-Niveau zu performen, zu üben und zu lernen, wie man dieses Rennen vielleicht schwimmen muss, um die Bestmarke zu besiegen, möchte ich mal an der Stelle sagen, weil torpedieren ist es ja gar nicht. Und der hat jetzt hier in Stockholm auch genau das gezeigt, wie es eigentlich der Weg ist, wie viele andere das vor ihm vielleicht auch schon probiert haben und gescheitert sind. Stockholm generell für Lukas ja ein gutes Pflaster. Er hat dort vor 3 Jahren, 2022, das erste Mal seinen Riesenauftritt gehabt, als er in die Weltspitze geschwommen ist. Ich glaube, es war eine 3,42 oder 3,41, die er dort im Eriksdal badet, schwamm. Anschließend gekrönt, möchte ich nicht sagen, aber nicht ganz ohne Stolz erwähnen, mit einem Interview hier im Swimcast, das ihr immer noch auf der Homepage nachhören könnt. Was ist jetzt anders als vor 3 Jahren? Zum einen hat Lukas wahnsinnig viel internationale Erfahrung gesammelt. Er hat die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Das nimmt reichlich Druck von den Schultern. Es gibt die Möglichkeit, mal zu probieren, zu experimentieren. Man hat mehr Freiheiten, man hat mehr Narrenfreiheiten vielleicht auch, wenn man seine Kritiker zum Verstummen bringt und hat vielleicht auch seinem Coaching-Staff gegenüber ein etwas anderes Standing und kann sagen, ey, Coach, ich mache heute mal XY und so machen wir es halt. Glaube ich, da ist das, ist die Herangehensweise an so diese 8 Bahnen dort im Becken etwas anders. Zum Zweiten ist es natürlich auch eine sportliche Fortentwicklung, die dort in den 3 Jahren stattgefunden hat. Man entwickelt sich im Ausdauerbereich weiter, im Kraftbereich weiter und das war ja gerade am Saisonanfang im August, September das große Thema gewesen, dass durch den Bundeswehrlehrgang die ganze Magdeburger Sportsoldatentruppe mit viel, viel mehr Kraft in die neue Saison gestartet ist, mit viel, viel mehr Power und der Wunsch von Bernd Berghahn war da durchaus gewesen, diese Kraft über die Saison beizubehalten, diese neu gewonnene Pferdestärken ins Wasser zu bringen und damit arbeiten zu lernen. Das hat sicherlich gut funktioniert und zum Zweiten hatte Lukas auch eine Nasen-OP im Anschluss an die vor den Olympischen Spielen und daraufhin ja dann auch einiges an Training verpasst. Möglicherweise, und das ist jetzt eine ganz wilde Spekulation, sorgt das tatsächlich dafür, dass er während des Schwimmens auch mehr Sauerstoff bekommt. Und dann ist das so ein bisschen, wie wenn man jahrelang im Höhentrainingslager ist, also mit reduzierter Sauerstoffzufuhr klarkommen muss, der Körper sich anpasst, mehr rote Blutkörperchen, größeres Lungenvolumen, größeres Herzchen, mehr Blutvolumen und so weiter und so fort. Und das Ganze wird jetzt geflutet mit neuem Sauerstoff, der auf einmal viel, viel besser in den Körper transportiert wird, einfach weil die Nase etwas freier ist. Und das führte dann dazu, dass Lukas hier in 3,39,96 ganz oben steht, der schnellste Schwimmer ist, der jemals diese 400 Meter absolviert hat. Und ein Blick in die Zwischenzeiten aus Berlin letztes Jahr mit der 3,40,33 und der 3,39,96 jetzt aus Stockholm zeigt beeindruckende Differenzen auf. Insgesamt war er jetzt hier in Stockholm 37 Hundertstel schneller und lag bei der 200 Meter Marke 1,04 Sekunden vor seiner Zwischenzeit von den deutschen Meisterschaften vom letzten Jahr. Statt 1,48,59 ist er in diesem Jahr 1,47,55 angeschwommen. Diese Zwischenzeit, diese 1,47,55, hätte ihn im vergangenen Jahr übrigens auf Platz 3 der deutschen Bestenliste katapultiert und damit auch einen Platz in der 4x200 Meter Freistilstaffel. Als Zwischenzeit wohlgemerkt. Nicht als Endzeit, nicht als einmaliger Höhepunkt, sondern das war seine Durchgangszeit jetzt hier in Schweden gewesen. Die zweiten 200 waren dann deutlich langsamer. Kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn man vorne so viel investiert, dass das am Ende nicht durchzuhalten ist, aber schlussendlich 37 Hundertstel schneller als in Berlin. Wer das Rennvideo gesehen hat, der hat auch wahrgenommen, dass hier das ein oder andere zu beobachten war. Denn von vorne weg war das unfassbar druckvoll von ihm. Da war auf den ersten 150 Metern war so viel Wasser schieben, so viel Gegenhalten zu sehen, wie sonst nur ganz, ganz selten. Während man noch eher bei Olympia das Gefühl hatte, dass das ein bisschen mehr über Frequenz regelt, klar, auch viel Wasser wegschieben, war das hier, das war ein anderes Level an Abdruck, das war ein anderes Level an Wassergefühl, an Zuglänge, an auch an Konstanz, an Beharrlichkeit, an Kontrolle über seine Bewegung, als das noch vor einigen Monaten der Fall gewesen ist. Das war für mich eines der ganz, ganz großen Unterschiede im Vergleich zu vorherigen Rennen. Was ihn dann wiederum im zweiten Rennverlauf in die Lage versetzt, über eine Erhöhung der Frequenz, und das ist ganz deutlich zu sehen ab der 200 Meter Marke, da wird der Armzug kürzer, da geht das nicht mehr so weit nach vorne rein, da geht's nicht mehr so lang nach hinten raus, aber durch dadurch, dass er sich die Option lässt, die Frequenz weiter erhöhen zu können, dadurch, dass er am Anfang über mehr Zuglänge arbeitet, gelingt es ihm, das Tempo dann doch sehr, sehr hoch zu halten. Und zwar, naja, so hoch wie nie jemand vorher ist falsch, weil Paul Biedermanns zweite Rennhälfte war unfassbar stark. Aber immerhin so hoch, dass er hier den der Attacke des virtuellen Biedermannschen Weltrekords standhalten konnte. Auch der Beinschlag on point vom ersten bis zum letzten Meter, ganz stark, ganz hohe Frequenz, schiebt ihn vorwärts, hohe Wasserlage, hohe Schultern. Da gibt es extrem wenig zu kritisieren, wie auch, wenn es ein Weltrekord ist. Aber es sind Veränderungen sichtbar, wenn man sich dort das Rennvideo anguckt. Er stirbt am Ende ganz extrem, auch das nicht überraschend, wenn man sich überlegt, kommt frisch aus dem Trainingslager, hat gerade in der ersten Saisonhälfte auch mit Sicherheit nicht den Trainingsumfang geleistet, den sie sich in Magdeburg vorgestellt hatten, begründet durch diverse Fernsehpreisehrungen, Sportpreisehrungen und so weiter und so fort. Da waren ja ganz, ganz viele Gala-Auftritte für ihn dabei, ganz, ganz viele Vergoldungen und Veredelungen dieser olympischen Goldmedaille. Und hier kommt Ihnen mein zweiter Teil zu Pass. Dadurch, dass das Feld jetzt bei den Swim Open, will jetzt Sven Schwarz, Olli Klemmert nicht zu nahe treten, aber nicht so hochklassig besetzt war wie bei einem WM-Finale oder einem olympischen Finale, hast du ganz andere Gewässer, durch die du schwimmen kannst dort vorne weg. Und sein Vorsprung war mehrere Körperlängen. Das heißt, er war in der Lage, immer wieder in stehendes Wasser reinzuschwimmen, in ruhiges Wasser reinzuschwimmen, was dann dazu führt, dass eine Erschöpfung im Körper, eine Verringerung der Wasserlage, ein Absinken ins Wasser nicht den dramatischen Effekt hat, den es hat, wie wenn man direkt gegen die Nachbarbahn Konkurrenten vielleicht nebenher schwimmt oder sogar ein Stückchen hinterher schwimmt und sich dann durch deren Wellen ein bisschen durcharbeiten muss. Dadurch ist es einfach viel, viel leichter, mit sterbenden Kräften immer noch technisch perfekt zu schwimmen. Und das kommt ihm hier mit Sicherheit zu Pass und entgegen und sorgt dafür, dass die 3:39.96 als erster Mann unter 3 Minuten 40 ihn für immer in den Geschichtsbüchern festtackern. Etwas vermessen natürlich, wenn man da jetzt vom anderer Seite her losgeht, von Verbandsseite und sagt, nur jetzt haben wir einen Weltrekord gesehen, mal gucken, was in Berlin noch geht. Kann er noch einen draufsetzen? Finde ich eine sehr, sehr deutsche und sehr schwierige Frage. Das ist dann nämlich so dieser Klassiker, okay, er schwimmt jetzt vielleicht eine 3:40.11 und dann heißt es, na okay, konnte seinen Weltrekord nicht nochmal verbessern, aber trotzdem, ey, schöne Leistung, Schulterklopfen, gut gemacht. Wäre dann die falsche Herangehensweise. So ein Weltrekord schwimmt man nicht jederzeit, nicht alle Tage und nicht mal ebenso aus dem Stegreif. Nichtsdestotrotz, aus den angesprochenen Gründen, längerer Abstand zum Höhentrainingslager, der Körper hatte Zeit, sich zu akklimatisieren, der Blutrausch mit den roten Blutkörperchen kommt da später, die Erholung hat ein bisschen eingesetzt. Plus das wirklich auch extrem schnelle Becken in der Berliner SSE wecken natürlich die Hoffnung, ob wir in einem deutschen Schwimmbecken nach weiß gar nicht wie vielen Dekaden mal wieder einen Weltrekord erleben dürfen. Und dann noch dazu von einem deutschen Schwimmer, also durchaus Augen auf diese 400 Meter Freistil. Das Hingucken kann sich da wirklich lohnen. Aber eine größere Summe auf einen neuen Weltrekord, ehrlicherweise, würde ich nicht setzen, sondern stattdessen jetzt hier einmal genießen, einmal durchatmen. Es war eine großartige, fantastische, Weltmaßstab setzende Leistung von Lukas über die 400 Meter Freistil und die Reaktion über alle Schwimmmedien hinweg in der großen, weiten Welt haben, glaube ich, auch sehr, sehr gut illustriert, welche Leistung hier vollbracht worden ist mit der 3:39.96. Also Chapeau, herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg an Lukas, an Bernd Berghahn. Da ist extrem, extrem viel richtig gelaufen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass diese Entwicklung folgen konnte. Und da gab es von mir ja Richtung Olympische Spiele auch durchaus die Ansage, so, ey, vielleicht ist Lukas Olympiasieger geworden, weil er in der Saison 23/24 hinführend auf Paris weniger trainieren konnte wegen der Nasen-OP, wegen Krankheitsausfällen, dass er genau deshalb die Ruhepause hatte, um dann voll ausgeruht, super kompensierten Zustand in Paris auf den Startblock zu steigen. Und wie viel diese Theorie wert ist, auch das haben wir jetzt in Stockholm gesehen. Möglicherweise nämlich gar nicht so viel. Denn neben den 400 Meter Freistil war Lukas noch über die 200, 800 Freistil und die 100 Meter Rücken im Wasser unterwegs. Und die 800 Meter Freistil sind das nächste Fabelrennen, das er hier ins Wasser gebracht hat. Zur Erinnerung, den deutschen Rekord über die 800 Meter Freistil hält Lukas Mertens und dafür müssen wir 2 Jahre in unseren Kalendern zurückblicken. Nach Fukuoka 2023 Weltmeisterschaften, dort 7 Minuten 39 Sekunden und 48 Hundertstel zeigte die Anzeigetafel, nachdem Lukas die 16 Bahnen absolviert hatte. Fast forward, 2 Jahre später, Schweden, Stockholm, Eriksdalbade 2025, 7 Minuten, 39 Sekunden und 10 Hundertstel jetzt für ihn. Also 38 Hundertstel schneller, neuer deutscher Rekord für Lukas Mertens über die 800 Meter Freistil. Und jetzt möchte man sagen, okay, Trainingsrückstand 2023, 2024 müsste dafür sorgen, dass das Ausdauerniveau sinkt, dass dort Defizite sichtbar wurden, dass ein Trainingsrückstand sichtbar wird, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr so da ist wie vor 2 Jahren, als Lukas voll im Saft stand und noch mehr Richtung Langstrecken unterwegs war, hatte sich ja dann, glaube ich, nach Fukuoka oder schon hin zu Fukuoka irgendwo da den Dreh jedenfalls dafür entschieden, boah, wir lassen mal die 1500 raus aus dem Repertoire und gehen 800 Meter abwärts. Heißt also, man möchte meinen, dass er damals in Japan auf dem Höhepunkt seines Ausdauerschaffens gewesen ist. Turns out, falsch gedacht. 7:39:10 jetzt hier in Stockholm, tada, neuer deutscher Rekord und offensichtlich ist das Ausdauerniveau noch da. Dieser deutsche Rekord geht schon fast unter im Weltrekordrausch. Ein Blick auf die Zwischenzeiten offenbart die andere Renntaktik, die hier gefahren worden ist. Während er in Fukuoka mit einer 3:47 anfing und eine 3:52 draufschwamm, war es in Stockholm, einmal kurz hinsetzen, für alle, die die Zwischenzeiten nicht gesehen oder parat haben, war es in Stockholm andersrum. Die ersten 400 Meter 3:51, die zweiten 400 Meter 3:48. Er war also auf den zweiten 400 Meter freaking 3 Sekunden schneller als auf den ersten 400, die auch noch einen Startsprung beinhalten. 25:06 die erste Bahn, letzte Bahn 27:08, also da sind fast 2 Sekunden Differenz. Das zeigt, wie flott Lukas auf den mittleren 350 unterwegs gewesen ist. Das ist absurd. Also mir fehlen die Worte, um hier zu beschreiben, was da eigentlich im Becken passiert ist. Da werden sich einige noch umgucken, weil über die 800 Meter Freistil habe ich echt ehrlicherweise nicht so viel gelesen wie über den Weltrekord. Und für mich ist diese Weltrekordleistung echt nur so ein Stückchen höher angesiedelt als diese 7:39 in dieser Einteilung mit dieser taktischen Vorgabe, denn mit Sicherheit gehen da vorne weg, geht das noch 2-3 Sekunden schneller, auch gerade im Spiel dieses Wettkampfes, wo ja noch andere Strecken mit dabei waren. Also da ist, ich wette, eine etwas größere Summe drauf, da ist noch Luft offen nach oben. 7:39:10 im Übrigen hätte bei den Olympischen Spielen 2024 zur Bronzemedaille gereicht. Und das illustriert auch sehr, sehr gut, auf welchem krassen Niveau Lukas hier in Schweden unterwegs gewesen ist. Da sprechen wir noch nicht drüber, dass da ein neuer Weltrekord irgendwo ansteht. Der steht bei 7 Minuten 32. Das ist eine völlig, völlig andere Liga. Das ist 1 Sekunde schneller auf jedem einzelnen Hunderter. Und wie real und wie wahrhaftig und ungecheatet dieser Weltrekord ist, das müssen andere Geschichtsschreiber irgendwann mal beurteilen. Aber das war eine immense, famose Leistung, die er hier ins Wasser bringen konnte. Ausdauerlevel bei ihm also durchaus on point, was Hoffnungen weckt für das große, starke Wettkampfprogramm, das Lukas ja schon bei den Olympischen Spielen geschwommen hat, wo er im 200-Rücken-Finale den vielen, vielen Starts durchaus Tribut zollen musste. Sicherlich eine Tatsache, die er gerne bei den kommenden Titelkämpfen vermeiden möchte, sowohl jetzt bei den Weltmeisterschaften in Singapur als auch dann bei den weiteren internationalen Höhepunkten bis hin zu Olympia in LA 2028. Mit einem erhöhten Ausdauerlevel, bessere Regeneration, bessere, schnellere, stärkere Leistungen bei den Wettkämpfen, wenn die so über 1 Woche, 8, 9 Tage sich strecken und verteilen. Hinzu kommt über die 200 Meter Freistil 1:45:55 unter WM-Norm, damit dort auch schon mal einen Haken dahinter gesetzt. und die 100 Meter Rücken in 54,18 eine neue Bestzeit aufgestellt. Da ist die WM-Norm auch ehrlicherweise nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und möglicherweise macht sich da Ole jetzt in Berlin schon mal Gedanken und bangt um seinen Staffelplatz in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Die 200 Meter Rücken hat Lukas ausgelassen in Stockholm. Da dürfen wir noch gespannt sein, was bei den deutschen Meisterschaften in Berlin er imstande sein wird, leisten zu können und ob da endlich der deutsche Rekord von Jan-Philipp Glania fällig sein wird. Jetzt sind wir ganz, ganz lange, nämlich fast 20 Minuten über Lukas Mertens gesprochen, sicherlich auch zu Recht, aber es waren noch mehr Sportlerinnen und Sportler in Stockholm am Start, die richtig flott unterwegs waren. Allen voran Florian Wellbrock, der, wie Lukas, frisch aus der Sierra Nevada über die 1500 Meter Freistil in 14,38 die sechstschnellste Zeit ever schwamm, die er ins Wasser gelegt hat. Im April, so eine schnelle Zeit, hat aber wenig Vorhersagekraft für Florian. Mal lief es danach nämlich richtig, richtig gut, zum Beispiel das Olympiabronze 2021. Als er bei den Deutschen Meisterschaften 2021 ähnlich schnell unterwegs war oder etwas schneller, dann bei Olympia 4 Sekunden langsamer, immer noch die Bronzemedaille gewann. Herzlichen Glückwunsch, kann ihm keiner mehr nehmen. Und mal lief es aber nach schnellen Zeiten im April nicht so gut. So schwamm er 2023 den deutschen Rekord über die 1500 Kraul zu den deutschen Meisterschaften, um dann wenige Monate später bei der WM in Fukuoka im Vorlauf über diese Strecke auszuscheiden. Von daher keine Ahnung, was uns das jetzt irgendwie sagen soll. Kann in die eine, kann in die andere Richtung gehen. Im weitesten Sinne sagt uns das eigentlich, Florian ist auf einem Weg, wo es schon mal richtig gut für ihn am Ende der Saison lief und damit würde ich auch mit diesem positiven Gefühl würde ich reingehen, zumal wir alle auch noch die Kurzbahn-WM im Kopf haben in Budapest, wo er mit 2 Medaillen wieder zurück nach Deutschland fliegen konnte. Also das scheint eine sehr, sehr gute und positive Saison für ihn zu werden. Vielleicht auch positiv für ihn, dass der ganze mediale Fokus und der ganze Erwartungsfokus ein bisschen von ihm wegrückt und sich mehr verschoben hat hin zu Lukas und auch etwas mehr gestreut hat, wenn wir denken, dass dort eine Isabel Gose noch in der gleichen Trainingsgruppe ist und auch eine Angelina Köhler und ein Melvin Imodu, die mehr Berichterstattungsfokus auf sich ziehen und der ganze Druck für ein, und jetzt mache ich das gleiche fiese auf, was Christian Hansmann 23, glaube ich, gemacht hat, der ganze Druck für ein positives Abschneiden des DSV nicht mehr auf den Schultern von Florian lastet, sondern auf viele Personen verteilt ist. Alina Majewicz war auch unterwegs, hat ein volles Programm, aber ist immer noch so diejenige, wo sich jetzt in dieser Saison vielleicht tatsächlich schon entscheidet, ey, wo wird's denn hingehen? Haben wir eine Stagnation über 2 Jahre hinweg nach dem Trainingsortswechsel aus Erlangen hin zu Magdeburg? Oder können die Magdeburger jetzt, und auch das hatte sich bei der DKM durchaus schon angedeutet, können die Magdeburger für einen neuen Trainingsimpuls und Leistungsimpuls sorgen und Alina unter ihre 200 Meter Delfin-Bestzeit coachen, trainieren und entwickeln? Und dann ist nämlich auch die WM-Norm gar nicht mehr so fern. Jetzt hier in Stockholm waren es insgesamt 11 Starts für sie, unter anderem auch die Paradedisziplin, 200 Meter Delfin, 2:12:43, 3 Sekunden über der WM-Norm, die liegt bei 2:09, 2,5 Sekunden über ihrer Bestzeit, die liegt bei 2:10, seit knapp 2 Jahren. Nina Holt, die Freistil-Spezialistin, 200 Freistil, 1:59:71, schwimmt erstmals unter der 2-Minuten-Marke und wirft damit ihre Badekappe in den Ring und sagt, ey, so eine 4x200 Freistil-Staffel, nicht immer nur die 100 Kraul, wäre eigentlich auch ganz cool. Und im DSV ist es ja tragischerweise so, schwimmst du unter 2 Minuten die 200 Meter Freistil, dann hast du schon mal ganz gute Chancen, hier mit für die WM nominiert zu werden. Dann bleibt noch Celine Rieder auf der Frauenseite, die über 400 Meter Freistil in 4:12 eine neue Bestzeit schwimmen konnte, 4:12:68, um genau zu sein. Damit für sie noch gute 3,5 Sekunden Verbesserungszwang, um für die WM in Singapur berücksichtigt zu werden. 4:08:70 dort die Pflichtzeit. Und damit nochmal rüber auf die Männerseite und zum letzten Sierra Nevada Trainingslager Teilnehmer Oliver Klemet. Der Olympia-Finalist über die 400 Meter Freistil und Freiwasser-Olympia-Medaillengewinner von Paris war über die 400, 800, 1500 Meter Freistil im Wasser und hat gezeigt, 800, 1500 Meter Freistil, neue Bestzeiten Check 7 Minuten 45, 14 Minuten 43, hier die neuen Bestmarken für den Frankfurter. Und über die 400 Meter Freistil war er in 3 Minuten 43, durchaus auch im Bestzeitbereich unterwegs. Also die ganze Trainingsgruppe von Bernd Berghahn war in Stockholm sehr, sehr, sehr schnell unterwegs. Da dürfen wir sicherlich noch Großes erwarten bei den kommenden zwei Quali-Wettkämpfen im heimischen Magdeburg in der Elbe-Schwimmhalle und in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Begleitet wurde das Team aus Sachsen-Anhalt aber unter anderem von Lise Seidel, die Chemnitzerin, die eine wahnsinnig starke Saison schon hat. Wir hatten das vor zwei Folgen, also jetzt vor gut anderthalb Monaten oder so, mal etwas mehr aufgedröselt aus der vergangenen Saison mit den Erfolgen und Entwicklungen, die sie genommen hat, weil es nämlich für sie schon bei den sächsischen Meisterschaften auf der langen Bahn sehr schnell zur Sache ging. 2 Minuten 13 schwamm sie dort nämlich über die 200 Meter Rücken und jetzt hier, 4 Trainingswochen später in Stockholm, war es wieder die 200 Meter Rücken, die sie in die Startzeit brachten. Die WM-Norm liegt nämlich bei 2 Minuten 11,50 Sekunden. Genau, 2 Minuten 11 Sekunden 50 Hundertstel. Und nachdem sie dort letztes Jahr schon sehr, sehr nah dran war und auch die EM-Quali-Norm geschwommen ist, kann sie jetzt einen Haken dahinter setzen und hat sich für ihre erste WM in der offenen Klasse qualifiziert. 2 Minuten 11 Sekunden und 20 Hundertstel zeigte die Anzeigetafel nach 4 Bahnen Rückenschwimmen und das ist die WM-Norm und an Anbetracht der Konkurrenzsituation über die Rückenstrecken, wo ehrlicherweise einzig Maja Werner noch eine realistische Chance hat, die WM-Norm zu unterbieten, kann sie schon mal das Wörterbuch, das Langenscheid-Wörterbuch für Singapur rausholen, welche Sprache auch immer man da spricht, egal, den Koffer packen, Urlaub buchen, sich von der Schule befreien lassen und sich auf die WM freuen. Das Ganze wurde begleitet über die 200 Meter Freistil von einer 1:59,61, damit eine Zehntel schneller als die neue Magdeburgerin Nina Holt und ein kleines Stückchen damit auch vorne in der Besetzung der 4x200 Meter Freistil Staffel, schwimmt damit auch erstmals unter der magischen Marke von 2 Minuten und für sie gilt das gleiche wie auch schon für Nina. Unter 2 Minuten heißt schon mal in der Consideration für diese Staffelbesetzung. Bei den Frauen weiterhin für Lichtblicke sorgte Angelina Köhler bei ihrem ersten, ich nenne es mal, richtigen Wettkampf in dieser Saison. Die DMS, erste Bundesliga in Essen, klammer ich da mal bewusst aus, das ist ja wirklich ein Gaudi-Wettkampf, wenn man so möchte. Da geht es natürlich auch um was und ums Team, aber viel, viel weniger um Zeiten, als vielmehr darum, für das Team da zu sein und gemeinsam wertvolle Mannschaftserfahrungen zu sammeln. Sie war jetzt hier in Stockholm das erste Mal im großen Becken unter Scheinwerferlicht und im Rampenlicht wieder unterwegs gewesen und sorgte in der TG von Lasse Frank für den einzigen Lichtblick. Über die 50 Meter Freistil schwamm sie nämlich in 24,82, nur 2 Hundertstel über der WM-Norm und da wird sie sich ziemlich zu Hause fühlen, denn sie kommt ja von den 50 Freistil und 50 Delfin ursprünglich damals aus Hannover, schwamm dort als 17-Jährige 2017 in 25,19 einen deutschen Jahrgangsrekord und jetzt hier das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder über die ganz, ganz kurze Kraulstrecke im Wasser unterwegs und dann gleich so dicht an der Quali-Norm dran. Gleichermaßen schwamm sie über die 100 Meter Delfin in 56,93 unter 1,07 Sekunden unter der WM-Norm, ist sowieso gesetzt, da sie bei Olympia den vierten Platz belegt hatte und alle bis zum vierten Platz sind vorqualifiziert für die Weltmeisterschaften. Aber es gibt sicherlich Selbstvertrauen, hier die siebtschnellste Zeit jemals ins Wasser zu legen. Sechsmal war sie schon schneller, das Ganze bei 2 Gelegenheiten, nämlich in der vergangenen Saison bei den Weltmeisterschaften in Doha und bei den Olympischen Spielen in Paris. Dort war sie jeweils im Vorlauf, Halbfinale, Finale schneller als diese 56,93. Das ist also quasi ihre schnellste In-Season-Zeit, die fernab des Wettkampfsaison-Höhepunktes geschwommen worden ist. Und damit können wir wohl das Prädikat Angelina Köhler ist topfit völlig zu Recht verleihen. Auf der Männerseite war es Timo Sorjus, der jetzt beim SC Uster beheimatete Leipziger, schwamm über die 200 Meter Freistil eine neue Bestzeit. 1:47,52 war damit 300stel schneller als im vergangenen Jahr zur Olympia-Qualifikation in Berlin bei den deutschen Meisterschaften. Also auch für ihn schon mal einen Haken dahinter. Der Trainingsortwechsel nach Uster in die Schweiz hat sich definitiv gelohnt und schon mal keinen nachteiligen Effekt gehabt. Lukas Mazerat ist zurück aus Japan, war jetzt hier auch in Stockholm unterwegs über die 100 Meter Brust, kratzt er weiterhin an der 1-Minuten-Marke, war in Australien schon mal knapp drüber geblieben, jetzt wieder an 1:00:35. Ich bin gespannt, wie das am Ende des Tages in zwei oder jetzt noch knapp einer Woche bei den deutschen Meisterschaften aussehen wird, denn so richtig spritzig, so richtig flott wirkte das bisher noch nicht bei ihm. Aber zurück in den bekannten Trainingssphären bei Marc Yasundhara, die beiden kennen sich ja seit vielen, vielen Jahren, bin ich eigentlich guter Dinge, dass sich das bis zu dem nationalen Höhepunkt, den nationalen Meisterschaften einpegeln wird und wir dort einen Lukas Mazerat sehen, der zusammen mit Melvin Imhudu wieder das Becken zum Kochen bringen wird. Wo wir einmal beim Team Yasundhara sind, Jarno Beschnitt, auch vom Team Bochum hier in Stockholm unterwegs gewesen. Neue Bestzeit über die 200 Freistil, 1:47:97, nur etwas langsamer als Timo Sorgius mit neuer Bestzeit unterwegs. Die alte Bestzeit ist aus dem April 23 gewesen, 1:49:0. Jetzt 1,05 Sekunden schneller, das wird sicherlich für Erleichterung sorgen bei Jarno, der letztes Jahr sehr stagniert hat, da wenig Fortschritte machen konnte, aber jetzt im richtigen Moment den Knoten zum Platzen gebracht hat. Diese 47,97 wäre letztes Jahr Platz 5 gewesen in der 200 Meter Freistil-Bestenliste, also ganz knapp außerhalb der Staffelnominierungen und da werden sich wohl beide, Marc und Jarno, hier jetzt schon mal den Rechenschieber rausholen und sich überlegen, was müssen wir denn tun in Berlin, um dann zu den schnellsten Vieren und zur Nominierung zu gehören? Der Hannoveraner Martin Wrede, 50 Freistil, 22:42 auf Bestzeitniveau unterwegs, 22:40 in Hannover geschwommen, Anfang März. Die WM-Norm ist da noch ein Stückchen weg, nämlich sage und schreibe 42 Hundertstel, 22:00 muss geschwommen werden, um für Singapur nominiert zu werden. Das ist noch ein ordentliches Stück Holz, das es dort abzuknabbern gilt. Möchte da keine Vorhersage abgeben, sicherlich irgendwie vielleicht machbar, gerade die Sprinter, die etwas länger Erholung brauchen, weil sie mehr Muskelmasse haben, freuen sich da sicherlich, wenn da noch etwas Zeit ins Land geht, bis sie dann die Pflichtzeit unterbieten müssen. Und Pflichtzeiten ist auch das Thema in der nächsten Kategorie bei den News der vergangenen drei Wochen. Und da werden an einigen Camps, in einigen Trainingsgruppen, in einigen Schwimmerinnen und Schwimmer zu Hause die Korken geknallt haben, wieder andere Funktionäre, Trainerinnen und Trainer werden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben bei den Nachrichten, die World Aquatics verkündet hat. Zusammen mit den Ausrichtern und Organisatoren der Olympischen Spiele in Los Angeles 2028, das sind nur noch knappe 3 Jahre hin, ist nämlich beschlossen worden, es werden in LA alle 50 Meter Strecken geschwommen. Waren die 50 Meter Freistil nämlich bisher das Einhorn im Olympiaprogramm, nämlich die kürzeste und schnellste Distanz im olympischen Becken schwimmen, wird in 2028 in LA auch die 50 Meter Rücken, Delfin und die 50 Meter Brust zum Programm gehören. Und damit setzt die TikTokisierung des Schwimmsports, wie ich so schön hier an der Stelle mal nennen möchte, sich weiter fort. Nachdem ja schon das Elimination Race oder die Skins Races Einzug gefunden haben als Wettkampfformat in diverse Wettkampfveranstaltungen oder auch die 25 Meter Freistil schon durchaus Eingang gefunden haben, sind es jetzt die 50 Meter Brust, Rücken und Delfin, die hier die Weltelite begeistern werden. Damit folgt man einem großen Trend, nämlich die Aufmerksamkeitsspanne bei den Zuschauerinnen und Zuschauern wird immer kürzer, man will immer peppigere Events haben, höher, schneller, weiter, ja sowieso das olympische Motto. Und wo ist man schneller als über 50 Meter? Nämlich nirgendwo. Vielleicht noch über 25 oder 20 Meter, aber so weit möchte ich jetzt gar nicht denken, dass die vielleicht bei der nächsten Kurzbahn-WM noch dazu kommen. Es sorgt natürlich für spannende Rennen. Wenn man nur 50 Meter Zeit hat, also sagen wir 20 bis 27 Sekunden, um sich vom Rest des Feldes abzusetzen, dann kann man in dieser Strecke nicht so viel Vorsprung rausschwimmen wie über 2 Minuten oder 4 Minuten oder 800 Meter Freistil. Wenn wir da gerade bei den Frauen an die Langstreckenwettbewerbe denken, dann ist das Katie Ledecky, die von vorne nach hinten das Rennen, das Feld anführt, und das hat wenig Spannungsbogen, wenig Spannungsmomente. Da kann ich natürlich verstehen, dass so eine 50 Meter Rückenstrecke mit Kelly McKeon gegen Regan Smith ganz andere Faszinationen weckt, ganz andere begehrlich, ganz andere Spannungsmomente, ganz anderen Puls irgendwo hervorruft und erzeugt. Ich tue mich persönlich ein bisschen schwer, denn ich finde, das ist sehr, sehr kurz gedacht. Ich verstehe den Ansatz, den man dort hat irgendwie, und dass das kurz und knackig und alles, wir alle lieben ja auch Elfmeterschießen, wo es wirklich auf ganz wenige Nuancen ankommt und das geht schnell und man muss in diesem einen Moment performen und dann ist der Ball drin oder nicht. So ähnlich fühlen sich dann auch die 50 Meter Delfin an oder die 50 Meter Kraul. Das ist ein bisschen Zufall, spricht man dem Ganzen ja bei oder dichtet man dem Ganzen an. Und das mag sicherlich auch richtig sein. Tragischerweise bin ich jetzt eher so ein Anhänger der taktischen Fraktion. Also ich mag das, wenn sich so ein Rennen Kopf an Kopf über 200, 400, 800 Meter entwickelt, wenn sich die 400 Meter Lagen bei den Männern, bei den Frauen über die vier Lagen hinweg wirklich mit Positionsverschiebungen, mit Abstände verkürzen sich, Abstände werden etwas größer über die 400 Meter Freistil. Wie gehe ich das denn an? Pace ich da vorne weg mit einer 1,47 Lukas Mertens-like? Oder sage ich, okay, eine untere 1,48,3 tut's auch. Dafür habe ich am Ende ein bisschen mehr Körner und kann mich dann ranpirschen. 200 Meter Delfin, so ein Paradebeispiel. Oder wer will nicht die 800 Meter Kopf an Kopf von Isabel Gose und Simona Quadarella sehen? Das sind auch Dinger, die mich fesseln. 400 Meter Freistil auf der Kurzbahn. Summer McIntosh gegen Katie Ledecky. Kopf an Kopf, Head to Head. Das sind die Rennen, die mich vor dem Sofa fesseln, wo ich sage, das ist Schwimmen, das ist geil, das macht es aus, das ist Tauziehen im Wasser, das ist Armdrücken im Wasser, wer hat gerade den längeren Atem, wer trifft die Wände etwas besser, wer kann noch einen Kick mehr setzen, wer liegt höher im Wasser, wer macht einen halben Zentimeter mehr pro Armzug, wer kann sich den entscheidenden Vorteil herausschwimmen, auch das Nervenspiel, wenn man sich dort im Becken in die Augen guckt und mitbekommt, ey, okay, wie schaffe ich es denn jetzt hier, mich abzusetzen, so, wer bricht zuerst ein, meine Konkurrentin, mein Konkurrent oder ich, wie halten wir dem Ganzen jetzt stand? Und das sind Dinge, die sind über die 50 Meter, spielen die wenig Rolle. Da ist jeder in seinem Film und in seinem Ding drin. Ich finde die 50er trainingstechnisch eine massive Herausforderung, weil es wirklich darum geht, ein perfektes Rennen ins Wasser zu bringen. Absolut gar nichts dem Zufall zu überlassen. Ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn du über die 200 Meter Brust ein nicht ganz so geilen Brustzug dabei hast, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert, dann hast du noch 198 Meter Zeit, das irgendwie auszugleichen und wieder rauszuschwimmen. Passiert dir das über die 50 Meter Kraul, dass du mit den Armen hängen bleibst im Wasser, weil du den nicht über der Welle nach vorne bringst, dann ist das Ding durch. Dann hast du da keine Chance mehr. Also geht's wirklich darum, jeden Kick, jeden Armzug, Atmung gibt's ja fast gar nicht, alles auf Perfektion zu trimmen und fehlerfrei in der höchstmöglichen Drucksituation abliefern zu können, abrufen zu können, dass der Anschlag passt, dass die Kicks passen, dass der Start passt, der Übergang, all diese technischen Feinheiten, diese Kleinigkeiten müssen optimal trainiert werden und müssen wieder und wieder ins Muscle Memory reingehämmert werden, damit sie dann in dieser Situation, wo rationales Denken einfach schwierig wird, dann sitzen und in Automatismen übergegangen sind. Trainingstechnisch wahnsinnig herausfordernd. Fürs Gucken gibt mir jetzt ehrlicherweise nicht so viel, wenn ich 50 Meter Splash and Dash sehe, weil ich da nämlich als Zuschauer ehrlicherweise fast gar nichts sehe. Also ich sehe nicht, wie der Arm reinkommt, ich sehe wenig Zuglänge, ich sehe wenig Wasserlage. Das ist ein großer spritzender Haufen von 8 breiten, kräftigen Männern oder Frauen, die sich dort durchs Wasser bewegen, und bei irgendjemandem leuchten dann 3 Lichter am Startblock, bei irgendwem 2, bei irgendwem 1, und das sind dann Gold, Silber, Bronze. Tada. Finde ich persönlich jetzt irgendwie nicht so geil. Kann man super aufbereiten mit Slow-Mos im Anschlag, mit Emotionen, mit vorher. Es sind ja meistens auch eher die Showmenschen, die für die kurzen Strecken an den Start gehen. Ausnahme die Brustis, die sind auch die 200 Meter die Showmenschen, aber die haben eh ein bisschen einen am, naja, an der Klatsche. Sagen wir, wie es ist. Wir alle kennen so Brustschwimmer, die echt nicht. Ist ein bisschen der Torwart des Schwimmens. Naja, aber die 50er sind halt die so extrovertiert sind und yeah, bam, bam, bam. Ich verstehe, dass man damit mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Aufmerksamkeit entwickeln kann, auch bei der nicht so schwimmaffinen, beim schon mal vielen Publikum und die dann ranzieht. Und das ist eigentlich die Hoffnung, die ich damit auch befürworte und verbinde, dass man über diese 50er mehr Menschen, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in den Schwimmsport reinholt, die sich dann vielleicht auch für die 200 Meter Freistil die Faszination dessen erkennen. Das bedeutet auch, in LA wird es insgesamt 41 Medaillen im Schwimmen zu verteilen geben, sofern keine andere Strecke rausgestrichen wird, was ich ganz, ganz stark hoffe, denn wenn wir jetzt die Langstrecken rausnehmen, die 1500 und die 800, dann wird es eigentlich ein hässlicher Deal. Ich möchte die unbedingt drin haben. Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist ganz einfach, wohin sollen die 50er noch zusätzlich? Es war ja dieses Jahr schon nicht ganz einfach für Leute wie Lian Marchand irgendwie ein vernünftiges Wettkampfprogramm zu entwickeln und generell die Sprinter jetzt hiermit zu inkludieren, ohne dass sich das mit anderen Strecken beißt. Und da meine ich nicht, dass die 50 Rückenschwimmer und Schwimmerinnen auch die 100 und die 200 Meter vielleicht schwimmen, sondern dass die auch noch in der Lagen-Mixstaffel vielleicht eingesetzt werden und in der Lagenstaffel eingesetzt werden. Wird ein spannendes Thema. Bedeutet auch mit zusätzlich, dass vermutlich die ganzen Topstars noch eine höhere Belastungsverträglichkeit brauchen, noch mehr belastet werden, noch mehr Starts machen müssen, was wiederum zu Lasten der Einzelleistungen geht in den anderen Strecken. Kannst nicht beliebig viele Starts in den 8 oder 9 Wettkampftagen machen und hoffen, dass in jedem Start dann auch Weltmaßstäbe gesetzt werden. So funktioniert es nicht. Ein bisschen Regeneration und Erholung muss bei allen mit dabei sein. Warum bedeutet das mehr Belastung für die Topstars? Weil ziemlich sicher nicht mehr Sportlerinnen und Sportler zugelassen werden zu den Olympischen Spielen. Das ist ja jetzt schon eine absolute Mammutveranstaltung, die an ihrer Kapazitätsgrenze operiert und wo die Schwimmerinnen und Schwimmer, wenn sie nach einer Woche durch sind, auch jetzt in Paris, 3 Tage später, glaube ich, spätestens das Camp verlassen mussten, um Platz zu machen für die Sportlerinnen und Sportler, die dann danach kommen für ihre Wettbewerbe. Fragen, die noch zu klären sind. Und für den Deutschen Schwimmverband bedeutet das natürlich auch, und da bin ich jetzt wahnsinnig plakativ unterwegs, 3 Strecken bei den Männern, 3 Strecken bei den Frauen zusätzlich, wo keinerlei Medaillenchance dazukommt. Weil Sprinter funktioniert im Moment noch gar nicht, haben wir noch nicht so ganz verstanden, wie man irgendwie als Sprinter trainiert. Vielleicht mal ein bisschen nachfragen bei Flo Manodou, bei Noe Ponti oder bei Cameron McEvoy, die das Ganze ja durchaus auf ein äußerst, äußerst ansehnliches Niveau gehoben haben. Damit haben wir sehr lange jetzt über die Addition der 50-Meter-Strecken bei LA 2028 gesprochen. Wenn ihr wollt, lasst mich mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Findet ihr das geil? Findet ihr das nicht geil? Findet ihr das super? Was spricht für euch dafür? Was spricht für euch dagegen? Lasst es mich wissen, entweder auf Social Media oder andre@swimcast.de sind meine Postfächer immer offen. Damit kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tages, nämlich zu den weiteren Stationen in der WM-Qualifikation. Und die spielen sich an diesem Wochenende in Heidelberg, Berlin und in Magdeburg ab. Und bei Heidelberg muss ich schon kurz überlegen, ob das ein offizieller WM-Quali-Stopp ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Wettkampf World Aquatics approved ist. Zumindest ist in der Ausschreibung ist es als DJM-JDM-Quali-Wettkampf ausgeschrieben, betitelt, überschrieben auf dem Deckblatt und das Kürzel für die Weltmeisterschaften WM fehlt dort. Könnte möglicherweise darin begründet liegen, was durchaus schade wäre. Denn auch dort ist Prominenz vertreten. Aber wie ist der aktuelle Status? Wer ist schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften? Qualifiziert sind alle, die bei den Olympischen Spielen Platz 1 bis 4 belegt haben. Das sind aus dem Deutschen Schwimmverband Angelina Köhler, Platz 400 Delfin, Melvin Imodou, Platz 400 Meter Brust, Lukas Mertens, Platz 1, 400 Meter Freistil und Isabel Gose, Platz 3. Und ich krieg's immer durcheinander. Man möge mir bitte wirklich verzeihen. Ich glaube, es waren die 1500 Meter Freistil, wo sie den 3. Platz belegt hat. Sorry, dass ich's. An manchen Stellen bin ich einfach ein bisschen doof. Bronzemedaille. So. Was ist der Eindruck aus den letzten Wochen und aus den vergangenen Jahren? Ich finde dieses Jahr etwas anders. Es wird eher so der Fokus auf 1, maximal 2 Quali-Wettkämpfe gelegt. Zumindest legen das die Meldeergebnisse und die Meldelisten jetzt aus Magdeburg und Berlin nahe, dass viele Sportlerinnen und Sportler sich fokussieren und sagen, ey, wir machen One-Shot. Das sind die deutschen Meisterschaften in Berlin, aber wir machen 2 Shots. Das war jetzt in Stockholm und wird dann bei den DM in Berlin sein und bei den Zwischenwettkampf bei den Swim Open und bei den Gotha in France. Dort schwimmen wir vielleicht Nebenstrecken und testen mal manche andere Sachen so ein bisschen an. Letzten Jahre war es eher so das Schrotflintenprinzip, also bewegen wir uns schon ein bisschen weg, aber wenn man so mal vielleicht 3-4 Jahre zurückguckt, dann fällt schon auf, boah, da ist wirklich bei jedem Quali-Wettkampf, der angesetzt war, und das waren ja jetzt schon eine ganze Weile, ist das diese Brücke, Stockholm, Berlin-Magdeburg und dann die deutschen Meisterschaften in Berlin. Alle drei Stationen und dann gucken wir mal, was da geht. Heidelberg in den letzten Jahren auch noch mit dabei. Wenn ihr könnt, es lohnt sich, geht in die Halle, guckt dort mal zu. Es sind eigentlich attraktive Formate, die in den Finals auch einige, also relativ schnell vorbei sind. Dann nehmt eine Plastikflasche Bier mit oder ein Getränk oder eine Tüte Popcorn, was euch immer auch das Ganze noch unterhaltsamer macht und dafür die Zeit vertreiben lässt. Denn in Berlin bei den Swim Open wird es zum einen einen Livestream geben. Wenn ihr jetzt nicht in Berlin selber wohnt, dann ist der es vermutlich das Mittel eurer Wahl. Aber wenn ihr in Berlin unterwegs seid, ey, setzt euch nachmittags dort 16 bis 17.30 in die Schwimmhalle und geht danach noch irgendwo nett was essen. Und alles ist tutti. Das hilft den Sportlerinnen und Sportlern auf jeden Fall extrem, wenn da die Zuschauertribünen voll sind. Angenehme Wettkampfzeiten, Finals 90 bis 120 Minuten, dauert nicht überlang, es geht Schlag auf Schlag, ihr seht ein bisschen Jugend, ihr seht auf jeden Fall die Olympiastarterinnen und Starter, ihr seht die zukünftigen WM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Besten aus dem Nachwuchs, unter anderem dabei Nele Schulze, 6 Starts, probiert sich auch mal wieder über Lagen und Brustschwimmen aus, Lise Seidel, die schon für die WM qualifizierte, wird 3-mal Rückenschwimmen und die 200 Meter Freistil, Philipp Peschke, die 200 Meter Freistil im Wasser, Timo Sorgius wird nochmal 200 Kraul an Angriff nehmen und die 200 Meter Rücken in sein Portfolio mit aufnehmen. Da war er vor einigen Jahren ja schon mal zu Hause, entdeckt das jetzt möglicherweise in der Schweiz für sich wieder. Wenn ihr Rafael Miroslav sehen wollt, sind die Berlin Swim Open das einzige, eure einzige Chance dieses Jahr in Deutschland, denn bei den deutschen Meisterschaften fehlt sein Name in den Meldelisten. Das heißt, er wird jetzt hier bei den Berlin Swim Open seinen Shot schießen, über die 50, 100, 200 Meter Freistil sich ins Team für Singapur zu schwimmen. Melvin Imodu schwimmt die 200 Meter Brust, auch mal immer eine Augenweide gegen seine heimische Potsdamer Konkurrenz wie Kenneth Bock und Christopher Weidner oder Jan Malte Gräfe. Schwimmt die 200 Meter Brust nicht bei den deutschen Meisterschaften, dazu kommen die 50, wo er deutscher Rekordhalter ist, und die 100 Meter Brust. Angelina Köhler, die jetzt die Sprintstrecken wieder für sich entdeckt, schwimmt natürlich die 100 Meter Delfin, dazu 50 Delfin Rücken und 50 Meter Freistil. Ole Braunschweig, 2-mal Rücken, 50 und 100 Meter. Laura Kohlmann, Nachwuchstalent, über die 400 Lagen, 200 Rücken unterwegs. Cedric Büssing, der deutsche Rekordhalter über die 400 Meter Lagen, der Olympia-Finalist über die 400 Meter Lagen. Auch über diese Strecke hier in Berlin unterwegs, dazu 200 Lagen, 200 Meter Rücken. Und Michael Rahe wird alle drei 50er schwimmen, Delfin, Brust und Freistil, sowie die 100 und 200 Meter Freistil. Also ein buntes, starkes Teilnehmerfeld, das sich hier in der SSE tummeln wird. In Magdeburg bei den Gotha und Friends habt ihr die Möglichkeit, natürlich den neuen Weltrekordhalter Lukas Mertens im Wasser zu bewundern, der die 400 Freistil zwar auslässt, aber über die 100 und 200 Meter Freistil ein bisschen Wettkampfpraxis sammelt und die 100 Meter Rücken nochmal ins Portfolio integrieren wird. Dazu kommt Julia Ackermann, die Langstreckenspezialistin aus Chemnitz, die mit den Magdeburgern in der Sierra Nevada im Trainingslager war. 100 bis 1500 Meter Freistil für sie im Moment auf den Meldelisten zu finden. Alina Bajewicz, 200, 400 Freistil, 200 Delfin. Hugo Engelin schwimmt 3-mal Brust. Schauen wir mal, was da geht bei dem Sensations-200-Brust-Schwimmer aus der letzten Saison. Isabel Gose darf sich probieren über die 200 Meter Freistil. Wiefern man das jetzt probieren nennt, sei dahingestellt. Das Wort kommt aber aus einem anderen Zusammenhang, denn am Samstag stehen für sie die 200 Meter Delfin auf dem Programm und das ist viel eher ein Probieren als die 200 Meter Freistil. Nina Holt, 50, 100 Meter Kraul. Johannes Liebmann, der deutsche Jahrgangsrekordhalter der JDM, der überragende JDM-Schwimmer des vergangenen Jahres. 200 Delfin, 800 und 1500 Meter Freistil. Leonie Mertens, 400, 800, 1500 Kraul. Arne Schubert, 200, 400, 800 Kraul. Florian Wellbrock, 400, 800 Freistil. Und Maja Werner komplettiert dieses hochprominente Teilnehmerfeld über die 50 und 200 Meter Rücken sowie die 200 und 400 Meter Freistil. Sicherlich drei Shots Richtung Weltmeisterschaftsqualifikation mit den 200 Rücken, 200 Kraul, 400 Meter Freistil. Und zu guter Letzt in Heidelberg, wo der Fokus in erster Linie auf die Nachwuchsathletinnen und Athleten gerichtet ist. JDM, DJM Quali Cup, wie gesagt, aber auch die SG Frankfurt wird mit ihren Top-Athleten hier schon das erste Mal Quali-Luft schnuppern. Und auch Anna Elend ist aus den USA mit eingeflogen, um sich hier in Deutschland für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Anna startete in der vergangenen Woche bei ihrem Heimatverein beim TV Langen mal wieder einen Besuch ab, wo sie mit den jungen Aktiven dort durchs Wasser schwamm. Würde ich ehrlicherweise auch gerne mal machen, sicherlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, bevor sie dann in Heidelberg über die 100 und 200 Meter Brust auf den Startblock steigen wird. Dort trifft sie auf Lena Ludwig und Hannah Schneider, die beide alle drei Bruststrecken schwimmen werden. Jette Lenz über die 50, 100, 200 Freistil, Sophie Lenzer über die 400 Freistil, 400 Meter lagen am Start. Die letztjährige deutsche Meisterin über die 400 Meter Lagen, wenn ich mich nicht irre, Noelle Benkler, wird auch hier die 400 Lagen schwimmen. Da tut 200 Lagen, 100 Rücken, 200 Meter Rücken. Lukas Fritzke, 200, 400 Meter Freistil und 200 Meter Delfin. Scheint so ein Ding zu werden, dass die Mittelstreckler auch die 200 Meter Delfin schwimmen, wenn ich da mal so auf Isa und Johannes Liebmann gucke. Spannendes Konzept. Und Per Möller, der Frankfurter Rückenspezialist, wird über die 200 Meter Rücken in Heidelberg am Start sein. Und das ist auch der Wettkampfausblick quasi für das kommende Wochenende bei den Berlin Swim Open, die ein gutes Pflaster sind. Letztes Jahr schwamm Joscha Salchow dort schon mal einen deutschen Rekord über 100 Meter Freistil. Rafael Miroslav schwamm vor zwei Jahren muss das gewesen sein, deutschen Rekord über die 100 Meter Freistil. Mal gucken, ob Rafael diesen Rekord Joscha in der nacholympischen Saison wieder abluchsen kann. Über die 100 Meter Freistil ist er ja am Start. Magdeburg, Gotha und Friends, außergewöhnliche Strecken für den Magdeburger Topkader und die 200 Meter Freistil bei den Frauen versprechen. Ich habe es mal ganz martialisch eine 200 Meter Freistil-Schlacht genannt, wenn dort Julia Ackermann, Isabel Gose und Maja Werner aufeinander treffen. Dazu in Heidelberg die Jugend und die SG Frankfurt am Start und dann ist, glaube ich, alles bereit für ein unterhaltsames Wettkampfwochenende in der Republik, das am Freitag in Magdeburg und Berlin beginnt und am Samstag schalten sich dann die Heidelberger mit dazu. In der nächsten Woche gibt es eine neue Folge des Swimcasts, dann vermutlich am Mittwoch mit einem Ausblick auf die deutschen Meisterschaften, die am Donnerstag, am 1. Mai beginnen bis zum 4. Mai, wenn ihr noch kein Ticket habt und dort noch Plätze sind in der Berliner SSE, kann ich eigentlich nur empfehlen, holt euch ein Ticket, kommt vorbei, klatscht, macht Lärm, feuert die Schwimmerinnen und Schwimmer an. Es gab, glaube ich, seit vielen, vielen Jahrzehnten keine so große Leistungsdichte im deutschen Schwimmen mehr wie jetzt aktuell zur Zeit. Am Wochenende werde ich euch mit Videos beglücken aus Magdeburg. Dort werde ich am Samstag vor Ort sein und in Berlin bei den Swim Open. Dort werde ich am Sonntag dann vor Ort sein. Und es stehen jetzt zwei ereignisreiche Wochen an und ich möchte eigentlich nochmal sagen, ey, ich will neue Namen in dem WM-Team sehen, die es bisher noch nicht geschafft haben, die aber aus dem Nachwuchs den Übergang in die offene Klasse schaffen, so wie Lise Seidel das schon vorgemacht hat und da gucke ich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Ich möchte neue Namen sehen, neue Gesichter, gebt alles, geht in die Halle, unterstützt, feuert an und macht richtig Lärm für den besten Sport der Welt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem DM-Ausblick. Für diese Woche sind wir fertig und wer vor Ort in der Halle ist, der kann mich in Magdeburg und Berlin auch sehen. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!